Damit feiert man automatisch den Geburt der Gemeinde, ja, denn so ist sie quasi danach kurz davor entstanden. Und wir feiern das 60-Jährige. Also so ein Jubiläum der Gemeinde, Jubiläum dessen, was Gott hier so lange getan hat, wie treu er war. Aus diesem Grund geht es heute in meiner Predigt eigentlich genau darum. Es geht um den, der die Gemeinde gegründet hat, und es geht um das, was ihm so wichtig war, was er so erkauft hat mit dem, was er hatte, mit seinem Leben. Es geht um Jesus Christus und es geht um seine Idee der Gemeinde. Der Predigt steht, der steht im Epheserbrief. Ich habe das genannt, Jesus und seine Gemeinde, ganz einfach, ohne irgendeinen bestimmten jetzt Namen sich auszudenken. Der Epheserbrief ist sowas Ähnliches wie der große Brief an die Gemeinde. Also wenn man so an die Gemeinde denkt, an ein bestimmtes Brief in der Bibel, sagt man Epheser. Also da ist jeder Vers wirklich für die Gemeinde gedacht. 35 Mal circa steht im Epheserbrief, was durch Jesus oder mit Jesus so ist, was Jesus der Gemeinde mitgibt, was durch ihn die Gemeinde hat. Und als Hinweis, wenn wir gleich den Text durchlesen, es ist nicht wenig, es ist von Vers 3, Kapitel 1, von Vers 3 bis 14. Im Originaltext, im Griechischen, ist das ein Vers. Vers 3 bis 14, es ist ein Vers. Das ist der größte Vers, den es in der Bibel überhaupt gibt, also als Satz. Das ist wirklich ein Satz im Originaltext. Und Paulus ist bekannt für lange Sätze. Also er ist bekannt dafür, so kunstvoll das zu machen, so wunderbar und so groß, was nur er wirklich in der Bibel so hingekriegt hat. Aber wenn man das liest, merkt man, was für eine Begeisterung da von der Gemeinde von Jesus Christus einfach durchfließt. Kunstvoll, konstruktvoll, verpackt einfach hat er das. Und man merkt, dass seine Begeisterung keine Grenzen findet. Lesen wir das kurz. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater, unser Herr Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt erwählt. Schon von Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan. Und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gott herrlich unverdiente Güte gepriesen werden. Und wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben, durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslichen großer Gnade. Ja, in seiner Liebe hat er uns überreich beschenkt. Er hat uns mit Weisheit erfüllt und uns seinen Willen erkennen lassen. Sein Plan für diese Welt war bis dahin verborgen. Doch nun hat er ihn uns gezeigt, durch Jesus Christus, verwirklicht er ihn genau so, wie er sich vorgenommen hat. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf Erden unter den Herrschaft von Gott vereint werden. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinen Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unsere Retter gewartet haben. Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Errettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Ihm hat Gott uns als ersten Anteil an unser himmlischen Erbe gegeben. Und dieser Geist verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Ja, Paulus schämt sich hier nicht. Er sagt die Wahrheit und er ist so begeistert und er schränkt sich eigentlich gar nicht ein. Hier drückt er seine Begeisterung darüber aus, was Gott so von der Gemeinde wirklich hält und was er durch Jesus der Gemeinde schenkt. Also 5 Dinge sind mir hier aufgefallen in diesem Text. Das erste ist, Jesus Christus hat seiner Gemeinde Gottes ewige Liebe gezeigt. In Vers 4 lesen wir das. Ja? Auserwählt hat er uns. Also wenn er mit uns oder ich mit uns sage, dann meine ich dich persönlich, denn du an Jesus Christus glaubst und dich als ein Teil einer Gemeinde. Es ist schon erstaunlich, dass Gott nicht irgendwann so im Laufe der Zeit hat gedacht, Gemeinde, das wäre doch was Tolles für die Menschen. Das mache ich. Nein, wir lesen, und die Bibel macht das ganz klar, dass vor der Legung der Welt an hat Gott gedacht, oh, Gemeinde ist eine gute Idee, das mache ich. Eine Gemeinschaft von Menschen, die ihm, also Gott, gemeinsam dienen und sich auch einander dienen. Eine Gemeinschaft, die nicht in erster Linie durch Weltanschauung oder durch irgendwas Hierarchie oder Machtgefälle geprägt ist, sondern durch was? Durch Gottes Liebe. Das ist das, was hier die Gemeinde prägen sollte und prägen wird. Gottes Liebe. Also ist das, was wir 60 Jahre schon machen, ist keine schlechte Idee. Die ist gut. Gott hat es so gewünscht. Wenn sich jemand fragt, ach, muss überhaupt Gemeinde sein, dann sage ich dir ja, denn Jesus Christus hat die Gemeinde auserwählt. Von Anfang an, vor Legung an der Welt, hat er gedacht, Gemeinde ist gut. Hier ist ein Ausdruck, auserwählt. Also unter vielen Theologen und Christen ist das ein wenig umstritten. Und es wird lange diskutiert, heiß zugegangen, also richtig schön. Aber es muss nicht unbedingt sein. Also wenn ihr irgendwie Glück habt, so am Tisch mit Pastoren zu sitzen, und es ist gerade langweilig, keiner sagt was, dann sagt einfach mal, was hältst du so von Auserwählung in der Bibel? Und ihr werdet sehen, die nächsten halben Stunde, das ist alles schön gefüllt. Da wird Gesprächsstoff sein und jeder wird was dazu sagen. Aber hier in diesem Abschnitt meint dieser Ausdruck eigentlich nur, dass Gott dich schon immer in seiner Nähe haben wollte. Das ist eigentlich das, was Gott hier sagt. Schon von Anfang an. Und dass du kein Zufall bist, dass du hier bist. Gott hat es von Anfang an gewünscht, dass du hier hinkommst. Vielleicht sagst du, ja, durch viele Dinge habe ich die Gemeinde gefunden. Wie Veit sagte, ich habe so eine Liste gemacht. Ja, das ist gut, Veit. Aber Gott hat gesagt, weißt du was, Liste hin oder her, ich weiß eine Gemeinde für dich. Und dahin führe ich dich, von Anfang an. Da wirst du sein. Aber auch dich auserwählt hatte und dich, der du an Jesus Christus glaubst, dass du zu der großen Gemeinde gehörst, nicht nur zur Großweltgemeinde. Und irgendwann so im Leben wollen wir immer alle wissen, wozu sind wir überhaupt da? Wozu bin ich da auf diesem Leben? Was ist der Sinn meines Daseins? Und leider fragen viele das einfach so, die Welt, sich selber. Aber keiner fragt oder wenige fragen den, der dich gemacht hat. Frag doch Gott, wofür du da bist. Und du wirst sehen, er sagt, ich habe dich auserwählt. Ich wollte dich haben, damit du zu mir gehörst. Es ist kein Zufall, dass wir 60 Jahre feiern, sondern es ist von Gott gewollt. Es ist gar nicht unser Verdienst. Nicht, weil wir so gut sind. Ich war vor 60 Jahren gar nicht da. Und ich habe mir gar nicht diese Geschichte mit der Gemeinde ausgedacht. Nein, das hat Gott getan. Und er sorgt dafür. Dieser Erwählungsgedanke drückt genau das aus. Gemeinschaft haben mit dem Gott. So sehr hatte ich Gott gern. Ich weiß nicht, ob du das schon mal wusstest, ob dir das jemand schon gesagt hat, aber Gott hat dich so gern. Er hat dich so lieb, dass er dich auserwählt hat, dass er gesagt hat, du sollst zu mir gehören. Komm doch endlich. Ein alter Theologe hat das so ausgedrückt. Er sagte, Gemeinde ist der Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen sollen. Gemeinde ist der Ort, wo der menschensuchende Gott und der gottsuchende Mensch zusammenkommen. Das ist der Ort dafür. Das ist nicht der Ort, wo wir diskutieren, wo wir viel über manche Dinge reden, sondern das ist ein Ort, wo zwei sich treffen und einfach Gemeinschaft haben. Das ist die Idee Gottes. Ein besonderer Ort auf eine besondere Art und Weise, wo Menschen ihm zeigen sollen, wie sehr sie ihn schätzen und wie gut er ist. Und das steht sofort am Anfang des ganzen Abschnittes, Vers 4. Gottes Liebe wollte uns immer so erreichen. Gottes ewige Liebe ist ein Geschenk von Jesus Christus. Der zweite Gedanke ist, Jesus Christus hat seine Gemeinde erlöst. Ja? Wir sind erlöst, sind unsere Sünden vergeben durch die Gottes unermessliche große Gnade, kann man so sagen. Ich habe früher sehr viele und sehr gerne irgendwelche Dokumentationsfilme geschaut. Die waren sehr interessant immer. Und eines Abends habe ich mir eins angeschaut über die schlimmsten Gefängnisse in Amerika. Ja, dazu kommt man so abends manchmal. Dort berichtet man über die Gefängnisse und über die Menschen, die versucht haben zu fliehen. Also was für Versuche die unternommen haben, wie kreativ die waren und so weiter. Und die meisten gingen nie gut aus, muss man halt wirklich so sagen. Aber dann hat man die auch interviewt und gefragt, wie sie so sind, wie sie das hier so empfinden und wie das Leben so hier ist. Und man merkt, die reden von einer tiefen Einsamkeit. Viele haben schlechtes Gewissen, kaum zu fassen. Ja, also die sitzen nicht umsonst oft da. Und sie wissen, dass sie die Strafe verdient haben. Sie haben eine unglaubliche Schuld. Also viele verstehen nach sehr vielen Jahren, dass sie wirklich was ganz, ganz Dummes gemacht haben. Es besteht eine sehr starke Hierarchie, Gewalt oft im Gefängnis, Neid, aber auch ein Riesenwunsch wirklich nach Freiheit. Und man fragt sie, wenn du rauskommst, was wirst du machen? Manche haben wirklich keinen Plan, weil die einfach mehr Leben dort verbracht haben als in der Freiheit. Aber manche, die machen richtig eine Liste. Die sagen, boah, endlich das, das, das. Ich werde ganz anders sein. Warum erzähle ich davon? Paulus beschreibt hier eine Situation von Menschen, die genau aus sowas rausgekommen sind. Menschen, die Jesus Christus gehören. Menschen, die früher in dieser, sozusagen in so einem Gefängnis der Sünde und Schuld waren und von Jesus Christus erkauft worden sind, einfach rausgeholt wurden. Und die Bibel lässt da keinen Zweifel, dass alle Menschen von Gott gesündigt haben und schuldig sind und das in Gefängnis und in das Gefängnis der Sünde gehören. Aber Jesus Christus hat uns freigekauft. Jesus Christus hat einen echten Kaufpreis bezahlt. Sein eigenes Blut, sagt uns die Bibel. Das ist, ja, das musste gezahlt werden, sagt Gott, damit die Schuld gesühnt wird. Das ist eine Vorstellung, die in der heutigen Zeit nicht unbedingt aktuell ist, nicht modern ist. Aber das ist die zentrale oder das zentrale Thema der Bibel. Jesus Christus hat dich gern und er hat dich erlöst. Weil er bezahlt hat, bist du frei. Und Gemeinde, das Treffen von Menschen, die wirklich aus dem Gefängnis der Sünde kommen, die Freiheit atmen dürfen. Das sind Menschen, die im dunklen Loch früher waren und jetzt Licht und Freiheit durch Jesus Christus sehen und Vergebung erfahren. Das ist der Grund, weshalb wir Sonntag hier immer kommen. Weil wir Gemeinschaft der Erlösten sind, die Gemeinschaft der Freigekauften sind. Das ist sowas wie die Grundstimmung hier oder sollte sein. Weil Jesus uns erlöst hat, dürfen wir uns seine Gemeinde nennen. Wir sind nicht in erster Linie hier, weil wir so aus Gewohnheit kommen, also ich hoffe, sondern weil es uns hier mit Jesus Christus gut geht und weil wir Gemeinschaft mit ihm haben können und miteinander. Wisst ihr, ich bin seit 16, 17 ungefähr Christ. Jetzt bin ich 36, also brauchst gar nicht mehr zu raten, wie alt ich bin, wenn du das gerade gemacht hast. Und ich muss echt zugeben, solange wie ich Christ bin, merke ich immer eine und dieselbe Sache. Egal, was ich in der Bibel lese, egal, was hier ist, es geht immer um Christus. Es geht immer um ihn. Egal, was wir hier so ausdiskutieren, egal, wie heiß hier ab und zu zur Sache geht und wie schön hier ist, egal, über wie viele Tapeten und vier Farben wir uns hier unterhalten haben, ganz ehrlich, weißt du, hier geht's in der Gemeinde immer nur um Christus. Er wird immer im Vordergrund stehen. Er wird im Wort Gottes, was du liest, immer im Vordergrund stehen. Es geht immer um ihn. Es geht gar nicht um dich. Vielleicht kommst du und sagst, irgendwie läuft sie nicht nach dem, wie ich möchte. Weißt du was, hier geht's nicht um dich und mich. Hier geht's um eine Gemeinschaft mit deinem Gott. Hier geht's um Jesus. Dafür hat er die Gemeinde gewünscht und das ist sein Werk. Die Gemeinde ist sein Werk. Das hat er erkauft und er hat dich so gern, dass er dich eingeladen hat. Wir sitzen hier als die Befreiten. Und schön, dass du da bist. Schön, dass du ein Kind Gottes bist. Auch wenn du vielleicht nicht hier zu dieser Gemeinde gehörst, weil du von woanders kommst. Das ist nicht so wichtig, genau hierhin zu gehören. Es ist wichtig, zu Jesus Christus zu gehören. Zu seiner internationalen Gemeinde. Der dritte Punkt ist, Jesus Christus hat seine Gemeinde Gottes Zukunft erschlossen oder gezeigt. Vers 11. Es gibt immer wieder Menschen, man fragt so, wie sieht's denn in der Woche aus? Und die haben da ganz genauso geplant. Eine Woche, weiter nicht unbedingt. Ich kenne manche, die haben 6 Jahre verplant. Also wir haben versucht, hier manche Evangelisten einzuladen, die haben gesagt, klar, in 6 Jahren. Da ist alles voll. Aber es gibt auch Momente, wo man sagt, boah, Hauptsache diesen Tag überleben. Ich bin so fertig, habe so viel gerade zu tun und man plant gar nicht weiter. Man will gar nicht so weiter planen. Man will gar nicht so weit denken. Aber die Bibel stellt uns immer wieder die Frage nach der Zukunft. Und sie fragt, wo willst du dich in 5 Jahren vielleicht sehen? Wie soll es denn mit dir weitergehen? Welche Menschen sollen dir wichtig sein? Was für Beziehungen willst du eingehen? Wo willst du in 10 Jahren sein? Was sind so deine Vorstellungen? Was willst du in 60 Jahren tun? Wie wird es dann sein? Und die Bibel möchte die Zukunft nicht ausblenden, sondern die Perspektive, die Ewigkeit einblenden und sagen, denk doch mal drüber nach. Wo willst du sein? Wie willst du deine Ewigkeit verbringen? Daran denken wir, dass Christus uns so, oder wenn wir das lesen, denken wir daran, dass Jesus uns zu Teilhabern gemacht hat. Er hat gesagt, die Erlösung, das ist mein Werk und die Ewigkeit schenke ich dir mit bei. Also du kennst die Zukunft. Und wir müssen das lernen, Zukunft wirklich hinzunehmen und sie mit Jesus Christus zu gehen. Es gibt Menschen, die versuchen, die Zukunft auszublenden. Ich kenne zum Beispiel eine Person aus der Arbeit, er sagt so, Zahnarzt, das ist nicht so meins. Also ich mag Zahnärzte nicht. Das ist so, ich gehe dahin, ich komme mit Schmerzen, mit dicker Backe zurück. Das ist nicht, ich will dahin nicht. Ich krieg nur Schmerzen. Ich komme dahin, denke, alles ist gut und dann sagt er, oh, da ist was. Ich mache das nicht mehr. Das ist echt eine gute Strategie. Wahrscheinlich, glaube ich nicht, aber denkt er. Andere reden nicht über die Probleme, die wahrscheinlich so offensichtlich sind. Wenn wir die Politik betrachten, da wird immer wieder die Frage nach der Zukunft verschoben. Es wird etwas gewünscht, gesagt, aber nicht eingehalten. Was die Schulden angeht, ja, das klären wir, das wird gemacht. Jemand kommt irgendwann mit einem dicken Scheck und alles ist gut. Ja, ist noch keiner gekommen, aber es wird immer gerne so von der Zukunft gesprochen. Und von der Zukunft, die nicht klar sind, aber irgendwann vielleicht. Als Christen sind wir dazu beauftragt, wirklich die Zukunftsfragen der Welt und von der Stadt vielleicht irgendwo zu kennen oder uns damit auseinanderzusetzen. Unsere Familie und besonders unser persönliches Leben, wir sollten da die Zukunft wirklich im Auge behalten und das mit Jesus Christus klären. Und wir haben einen guten Grund dazu, denn Jesus sagt, die Zukunft, das liegt in meinen Händen. Mach dir doch keine Sorgen. Mach dir doch keine Sorgen, sondern vertraue mir das Ganze an. Und dass wir eine gute Zukunft zu erwarten haben, das sagt er uns ja. Unsere Zukunft als die Gemeinde liegt in Jesu Hand. Deswegen gibt es die Gemeinde 60 Jahre lang, weil sie in Gottes Hand lag. Und weil er sich damit auseinandersetzt mit uns. Und es ist spannend, einfach an die Zukunft zu denken. Wenn ich unsere Kinder betrachte, das ist ganz interessant, wir haben vor kurzem ja Geburtstag mit denen gefeiert und wir haben ihnen so gesagt, ziemlich lange davor, wisst ihr was, wir werden ein Fest feiern mit euch Und ihr dürft Kinder einladen und meine Frau hat alles wunderschön überlegt und gemacht und Geschenke werden es sein. Unser Problem war, wir haben das zu früh gesagt. Das heißt, die Vorfreude war so groß und es wurde so oft gesagt, aber wie lange schlafen wir noch und dann ist das und wann ist das? Und sie konnten schon nicht abwarten und ein paar Tage davor, da war schon alles, oh, da brannte schon alles. Wann ist das endlich? Aber das ist so Vorfreude. Das ist so schön an den Kindern zu sehen, was es heißt, Vorfreude zu haben, wenn die in der Zukunft was haben und sich darauf einfach freuen. Es könnte dann nicht schnell genug gehen. Und als Christen können wir uns über die Zukunft freuen, mit Jesus Christus. Jesus Christus hat eine Zukunft für seine Gemeinde. Und wir wissen um seine Zusagen in der Bibel und wir können ihm vertrauen. Der vierte Gedanke ist, Jesus Christus hat seine Gemeinde zu einer wunderbaren Aufgabe berufen. Seine Herrlichkeit zu zeigen, ja, sichtbar zu machen. Wenn du dich schon lange gefragt hast, was möchte Gott, dass ich tue in der Gemeinde, welchen Dienst soll ich vielleicht übernehmen? Also, das ist eine gute Sache, darauf zu hören. Das ist der Anfang. Seine Herrlichkeit in deinem Leben sichtbar den anderen zu zeigen. In der Gemeinde und da, wo du bist. Dieser Gedanke ist wertvoll. Halt ihn fest und arbeite mit diesem Gedanken. Du wirst sehen, Gott wird dich so eine ganz, ganz große Breite auftun und zeigen, was du machen könntest. Du oder wir als Gemeinde haben die Aufgabe, Gott zu preisen. Und natürlich meint es nicht immer nur mit Liedern hier, sondern das meint er schon umfassend. In allem, was wir tun, sollen wir Gott preisen. Wir sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit da zeigen. Und manchmal wissen wir oft nicht, wie das geht, weil wir uns keine Gedanken machen. Wir denken, die Bibel gibt gleich so eine Liste und sagt, so, Punkt 1, wenn du heute rausgehst, dann machst du das und das. Punkt 2, das ist es nicht. Das ist es nicht, sondern jeder hat ein anderes Leben und andere Möglichkeiten. Und Gott sagt, mach dir doch Gedanken, setz dich doch mit mir auseinander und wir klären das Ganze. Manchmal traue ich mir gar nicht zu, wirklich diese Zusage so wirklich wahrzunehmen. Gott dieser Welt sagt mir, ich soll seine Herrlichkeit zeigen. Das ist einfach der Wahnsinn, was wir hier lesen. Wir überlesen das so gerne, aber das ist unglaublich, was Gott dieser Welt von mir, kleiner Person, einfach möchte. Denk einfach mal drüber nach und du wirst in Staunen kommen, was Gott wirklich dir für eine Aufgabe gegeben hat. Und uns als Gemeinde. Stellt euch vor, die Leute kommen rein und sagen, hier erlebe ich die Herrlichkeit Gottes. Wow! Aber ist das nicht herrlich? Aber wisst ihr was? Die in die Gemeinde gekommen sind und haben gesagt, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich gewachsen, ihr habt genau das gesagt. Ihr habt genau das gesagt. Hier habe ich in meinem Leben die Herrlichkeit Gottes empfangen. Hier habe ich sie gesehen. Wie? Du bist gewachsen. Das hat Gott an dir getan. Das ist so herrlich. Hier habe ich etwas erlebt, hier habe ich etwas geschafft als Kind Gottes und weißt du was? Das hat Gott mit dir getan. Das ist seine Herrlichkeit und damit lobst du Gott. Damit sagst du nicht nur, liebe Gemeinde, dankt euch, damit sagst du, lieber Gott, danke dir dafür. Und damit hast du es getan, damit hast du es angefangen. So einfach ist das manchmal. Das ist die Berufung, die wir haben, an das oder das wir tun sollen, als eine Gemeinschaft Gottes. Und das steht hier in der Bibel, obwohl Gott sehr viel zu berichten hat, von Pech und Pannen mit seinen Kindern. Wir lesen so viel in der Bibel, was schiefgelaufen ist, wie dusselig manche wirklich waren. Wir gehen zum Beispiel zurzeit durch das Markus-Evangelium, da ist dieser Petrus. Wie oft kann man sagen, Petrus, nein, schon wieder, so lange bist du unterwegs und echt, jetzt das? Also von mir könnte man wahrscheinlich noch größere Pech- und Pannen-Situationen schreiben, aber Petrus, und weißt du was? Gott gebraucht ihn. Gott geht weg und sagt, liebe Jünger, trag diese Botschaft weiter. Und man könnte sagen, dieser Haufen von 12 Personen sollte das übernehmen, aber das haben die gemacht. Wieso? Weil die so stark waren? Nein, weil die einen Gott hatten, der so stark ist. Und weil das seine Aufgabe ist, weil das sein Werk ist und weil er das vollenden wird. Das ist herrlich. Schon von Anfang an hat er die Gemeinde gewünscht und auserwählt. Und das ist sein Werk. Ich kenne mich, ich kenne meine Fehler und ich kenne so viel davon. Und ich bin alles nur nicht fehlerlos. Auf keinen Fall. Aber die Bibel sagt, eines Tages wirst du vor Gott stehen, du oder die Gemeinde, und ihr werdet heilig und fehlerlos sein. Nicht, weil ihr so gut seid, sondern weil Jesus euch erkauft hat. Und weil ihr einfach sein seid. Das ist so einfach. Wir sind zurzeit im Status heilig, im Zustand noch lange nicht. Aber wenn wir vor Gott stehen werden, wird er sagen, es ist so schön, dass du mein Kind bist. Es ist so schön, dass ich dich da habe. Weil Gott uns diese Berufung schenkt, wird er dafür sorgen und uns zum Ziel bringen. Und diese Gemeinde zum Ziel bringen, seine Gemeinde, seine universale Gemeinde. Und dann sagt er in Vers 13 bis 14, durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen auch für euch. Er spricht davon, dass er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, als ein Siegel, ja, als eine Anzahlung. Und das ist so der fünfte Punkt. Jesus Christus und der Letzte hat seine Gemeinde den Heiligen Geist geschenkt. Da sind wir beim Thema Pfingsten kurz wieder. Paulus benutzt zwei Bilder vom Heiligen Geist. Er sagt, ihr seid sowas wie ein Siegel, oder der Heilige Geist ist sowas wie ein Siegel. Und ein Siegel früher, also ich habe versucht, das mal zu machen zu Hause. So sieht ein Siegel aus. Und es gibt verschiedene Siegel. Also das ist ein Wachssiegel. Es gibt ein Lacksiegel, ein Bienenwachssiegel. Also ganz, ganz verschiedene, ganz, ganz feste Dinge. Und er sagt, der Heilige Geist, er wurde auf dich wie ein Siegel draufgedrückt. Also das bist du. Ja, du bist ein Brief Gottes sozusagen. Und er hat gesagt, so, ich drücke den Heiligen Geist drauf und ich verpacke da irgendwas rein. Da wird was drin sein, was sicher gilt, was du sicher haben wirst. Die Person, die ihm geschrieben hat, oder die Person, die damals einen Brief geschrieben hat, wo das gesprochen wurde, sie hat etwas reingetan, versiegelt, und damit hat er so seinen Namen quasi wie rein graviert. Und das durfte keiner öffnen, nur die Person, die das empfangen hat. Und dieser Siegel hat über die Autorität gesprochen. Dass das wirklich ein echter Brief ist von zum Beispiel mir, wenn ich das schicke. Das konnte keiner, kein anderer hat ja mein Siegel sozusagen gehabt. Und diesen Siegel, den konnte man nicht abreißen, den musste man brechen. Und dann musste man aufmachen. Joshua, willst du das mal brechen und aufmachen? Mach mal das da unten, nicht auf dem Teppich, sonst liegt alles runter. Brich mal und lies mal vor, was da steht. Richtig aufbrechen, ist richtig hart. Ja, und jetzt mach mal auf. Was steht da? Lies mal vor. Genau. Das bist du, und Jesus packt das ewige Leben rein und sagt, weißt du was, damit das sicher nicht rausfällt, Siegel, fest, das war's. Du bist seins. Und das ewige Leben ist drin, und das ist so eine Anzahlung. Er sagt, das ist etwas, so was Kleines davon, was du später empfangen wirst. Denn wenn du bei Gott bist, ist die Anzahlung nur der Anfang gewesen. Danach das ewige Leben und in voller Fülle. Und keiner darf diesen Siegel öffnen, sagt Gott. Keiner außer ihm allein. Nicht mal du. Jesus Christus schenkt dir das ewige Leben. Und wenn du morgen zur Arbeit gehst und etwas sagen möchtest, reden möchtest in die Schule, dann darfst du eins wissen. Dieser Siegel ist auf dir drauf. Und das, was du sagst, sagst du nicht von dir aus, sondern du sagst es mit der Autorität Gottes, weil sie ist drauf. Die Autorität Gottes ist auf dir drauf. Wenn du vom Wort Gottes sprichst, dann ist das nicht leere Worte, dann ist das Jesus Christus, der etwas durch dich sagt. Wenn wir über den Heiligen Geist in der Bibel lesen, dann wissen wir, dass er uns besondere Gaben geschenkt hat. dass er nachhaltig unseren Charakter verändert, dass er Wunder tut, dass wir persönlich Dinge sagen, die wir früher nie gedacht haben und denken, wow, wie kam ich jetzt drauf? Ja, weil Gott durch dich redet. Oder dass er Menschen wie dich und mich in so eine Gemeinde bringt und uns erlöst. Das ist eine gewaltige Kraft, die wir von Gott erleben dürfen. Jeder, Jesus Christus und der Heilige Geist, Gott Vater, wirken. Und es ist toll, das zu spüren. Ich sage mir immer wieder, ich bin gerne Christ. Ich bin gerne Christ, weil ich so viele Fehler habe und dass ich weiß, bei Jesus bin ich gut aufgehoben, weil er mit mir arbeiten kann. Weil wir mit Heiligen Geist, weil wir den Heiligen Geist haben, haben wir eine sichere Zukunft und sicheres Ziel, die Ewigkeit. Nicht, weil wir so gut und so stark sind nochmal, sondern weil Gott so gut und stark ist und weil er uns zum Ziel bringen wird. Sein Heiliger Geist ist die Anzahlung, die er uns schenken möchte. Wir sind in der Pfingstwoche und wir feiern 60 Jahre. 60 Jahre Gemeinde Coesfeld. 60 Jahre, dass wir zurückschauen und dann manche vielleicht sogar Mitglieder denken dürfen, die damit angefangen haben. Die so eine Hingabe im Herzen hatten nach dem Krieg und gesagt haben, wir wollen, dass in Coesfeld eine Gemeinde entsteht. Und wirklich vielen, vielen Dank an diese Menschen. Und Gott hat sie gesegnet, das weiß ich. Und Herbert Kortmann und die Eichstätt, das sind so die letzten Geschwister, die noch da sind quasi, die diese Gemeinde so gegründet haben oder mit Gott diese Gemeinde angefangen haben. Und seien wir doch ehrlich, wir feiern nicht uns selber heute. Das ist nicht so, juhu, 60 Jahre wir. Nein, wir blicken in die Vergangenheit zurück, auf die glücklichen und schweren Tage, sehen das Mühsame im Anfang des Ganzen unserer Geschwister, der älteren Geschwister, die mit wenig Mittel, aber viel Hingabe etwas gemacht haben und Gott anvertraut haben und Gott eine Gemeinde gebaut hat. Und über die ganze Zeit sehen wir Gottes Hand einfach. Über diese ganzen 60 Jahre sehen wir Gottes Hand, die er hält und sagt, ich werde euch tragen. Ich werde euch tragen, weil ihr mein seid, weil ich euch gekauft habe. Und ich freue mich, dass wir zusammen heute unseren Herrn dafür Ehre geben können. Mit dem Wissen, dass es ein Geschenk Gottes ist, dass wir hier sind. Es ist ein Geschenk Gottes, dass du und ich hier sind. Ich wünsche uns, dass Gott uns weiter reich beschenkt. Dass hier in dieser Gemeinde immer die Botschaft Jesu Christi gesagt wird. Denn solange das passiert, bleibt das die Gemeinde Gottes. Solange hier über Jesus gepredigt wird und weitergesagt wird, wird das seine Gemeinde sein. Ich wünsche mir sehr, dass hier die Menschen weiter zum Glauben finden. Da, wo Jesus gepredigt wird, dann sind wir auf dem richtigen Kurs. Dann sind wir hier genau richtig bei Jesus. Es ist toll, zu seiner Gemeinde zu gehören. Wenn du noch nicht zu seiner Gemeinde gehörst, dann komm auf mich zu. Ich erzähle dir, wie toll das ist. Und ich sage dir, wie du dazu kommst. Aber es ist schön, zu ihm zu gehören. 60 Jahre besteht diese Gemeinde. Und damit meine ich nicht das Gebäude, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich getroffen hat. Ich wünsche uns Gottes reichen Segen. Wie Weiß er sagte, auch die nächsten 60 Jahre. Amen.